Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Ja, einen guten Morgen. Ich bin nicht zum ersten Mal in Heimsheim. Im letzten Jahr war ich hier und habe bei einem Klartext-Gottesdienst am Sonntagabend gesprochen. Das war auch nicht das erste Mal, dass ich hier war. Ich habe mehrere Mal schon bei Klartext-Gottesdiensten hier gesprochen. Es ist sogar so, dass ich schon viele Jahre und Jahrzehnte immer wieder mal nach Heimsheim gekommen bin. Das liegt daran, dass ich mit Gerhard Schöps, den manche in Heimsheim ja wahrscheinlich kennen werden, befreundet bin, seit über 50 Jahren. Wir haben gemeinsam in München studiert und waren dann auch ein Semester lang Leiter der Münchner SMD-Gruppe. So lange kennen wir uns schon. Dann möchte ich noch etwas zu meiner Person sagen. Meine Brille sieht vielleicht ein bisschen seltsam aus. Das hängt damit zusammen, ich habe Makuladegeneration trocken. Und wenn ich es ein bisschen steil formuliere, kann ich weder lesen noch schreiben und kann auch keine Gesichter erkennen. Dass ich trotzdem hier bin und Vorträge halte, auch mich auf Vorträge vorbereite, hängt damit zusammen, dass es gute Menschen und gute Maschinen gibt, die mir dabei helfen, mich auf Vorträge vorzubereiten und auch auf Reisen ins In- und Ausland zu fahren. Das habe ich deshalb vorangestellt. Einmal, dass vielleicht Sie wissen, warum ich mich vielleicht manchmal etwas seltsam benehme oder warum ich Leute, die ich früher mal gekannt habe und nicht mehr kenne, weil, wie gesagt, ich kann keinen erkennen. Aber auch, um vielleicht doch Hoffnung und Zuversicht zu machen, falls jemand eine ähnliche Diagnose bekommt, die ja meistens von den Augenärzten als einigermaßen niederschmetternd bezeichnet wird. Es wurde eben schon gesagt, dass ich in meinem Leben selber sehr viel an Zweifeln erlebt habe und wahrscheinlich einen sehr persönlichen Beitrag geben werde. Und das habe ich auch tatsächlich vor. Ich möchte also das Thema zwischen Glaube und Skepsis vor allen Dingen auf eine sehr persönliche Weise angehen, weil das in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat. Ausgehen will ich von einem Satz von Richard Dawkins. Richard Dawkins war, jetzt emeritiert, Professor für Biologie in Oxford und gilt als der führende Vertreter des neuen Atheismus. Sein berühmtes Buch lautete damals Der Gotteswahn. Und er hat eine Diskussion dazu geführt, eine sehr gründliche Diskussion über sein Buch und seine Thesen mit einem anderen Professor aus Oxford, mit John Lennox. John Lennox ist das auch emeritiert, Mathematikprofessor in Oxford. Und die beiden haben originellerweise nicht in Oxford, sondern in Alabama, in den USA, das war der Wunsch von Richard Dawkins, da haben die diskutiert über dieses Buch. Sie finden noch einige Bücher von John Lennox auf dem Büchertisch. Und ich selber bin dankbar in meinem Leben, dass ich schon sehr lange, über 40 Jahre, ganz eng mit John Lennox befreundet bin. Und wir haben manche Vortragsreisen durch Osteuropa und auch in Länder der früheren Sowjetunion gemeinsam gemacht. Und bei dieser Diskussion, die man wahrscheinlich im Internet noch sehen kann, zwischen Dawkins und Lennox, war die erste These, über die die beiden gesprochen haben, von Richard Dawkins, und die lautete: Glaube ist blind, Wissenschaft beruht auf Belegen. Glaube ist blind, Wissenschaft beruht auf Belegen. Und dem möchte ich folgende These entgegensetzen. Ja, es gibt blinden Glauben, aber der christliche Glaube ist nicht blind, sondern er beruht auf historischen Belegen und persönlichen Erfahrungen. Der christliche Glaube ist nicht blind, sondern er beruht auf historischen Belegen und persönlichen Erfahrungen. Und darüber möchte ich sprechen. Bei der Diskussion damals zwischen Dawkins und Lennox hat Dawkins sehr schnell eingeräumt, dass der Satz "Glaube ist blind, Wissenschaft beruht auf Belegen" insofern missverständlich ist, weil er einen Gegensatz zwischen Glaube und Wissenschaft konstruiert, den es nicht gibt. Er hat dann selber, das kann man ja noch nachsehen in der Debatte, gesagt, okay, ich weiß auch, dass wir alle glauben müssen im Sinne von Vertrauen. Jeder von uns muss glauben im Sinne von Vertrauen, jeder Mensch. Das Kind vertraut, glaubt seinen Eltern, Lehrern, Freunden, Büchern. Wir vertrauen und glauben Institutionen, der Institution des Arztes, des Kochs, des Piloten, des Mechanikers. Wir kommen gar nicht umhin, in unserem Leben zu glauben und zu vertrauen. Wir haben im Deutschen übrigens das sehr schöne Wort, wir müssen uns verlassen. Was ein tolles Wort. Ich muss mich verlassen. Wir müssen uns auf andere verlassen. Das wollen wir nicht. Wenn wir können, versuchen wir, uns nicht zu verlassen. Aber wir kommen nicht umhin im Leben. Also das hat Dawkins in der Debatte gleich eingeräumt, dass es ein bisschen sehr steil ist zu sagen, Glauben und Wissenschaft sind Gegensätze. Weil es ist ja sogar so, der Wissenschaftler muss noch mehr glauben als der normale Mensch. Er muss nämlich noch glauben, was andere Wissenschaftler ihm erzählt haben. Natürlich kann man sagen, Wissenschaft bedeutet, das kann jeder überprüfen, das werden ja die Methoden dargelegt, das stimmt. Aber das kostet viel zu viel Zeit. Deshalb wird das meiste nicht überprüft, weil man sagt, okay, das hat ja jemand anders festgestellt, wir machen jetzt weiter. Deshalb ist es natürlich oft ein Skandal, wenn irgendein Wissenschaftler seine Ergebnisse manipuliert hat, indem er falsche Dinge behauptet hat. Das kommt selten vor, leider kommt es ab und zu mal vor. Und er muss sogar als Wissenschaftler glauben, dass unsere Welt überhaupt erforschbar ist. Das ist auch ein Glaubenssakt. Vor allen Dingen dann, wenn man davon ausgeht, wie etwa Dawkins, dass hinter dieser Welt kein persönlicher Gott steht, sondern geistlose, ziellose Materie. Und dann ist es ein enormer Glauben, finde ich und finde auch andere, davon auszugehen, dass geistlose, ziellose Materie ein mathematisch rekonstruierbares Universum geschaffen hat und ein Lebewesen, das Bewusstsein von sich selber hat und nach seinem Platz in diesem Universum fragt. Ganz erstaunlich. Geistlose, ziellose Materie. Das muss man alles glauben als Wissenschaftler. Oder man glaubt als Wissenschaftler, dass doch hinter dieser Welt ein Gott steht, weil man sich sonst vielleicht die Komplexität der Welt und die Schönheit der Natur oder des Kosmos, die Schönheit der Kunst oder die Schönheit von Liebe, Freundschaft und anderen Beziehungen gar nicht vorstellen kann. Einfach nur als Nebenprodukt blinder Materie. Also das hat Dawkins, das kann man noch sehen, sehr schnell gesagt, okay, also Glaube ist klar. Was er eigentlich meinte, war Glaube an Gott und Wissenschaft sind Gegensätze. Aber auch da kann man sich historisch sehr schnell davon überzeugen, dass das keine Gegensätze sein können. Weil es gab zu allen Zeiten, bis in unsere Zeiten, immer wieder Wissenschaftler und oft eben auch Top-Wissenschaftler, heute wären das dann etwa Nobelpreisträger, die an Gott glauben. Die sagen, ich glaube an Gott. Also man kann nicht sagen, dass Glaube und Wissenschaft Gegensätze sind, sondern es gibt eben Wissenschaftler, die an Gott glauben und sollten dies nicht tun. Diesen Gegensatz gibt es. Aber auch ganz berühmte Wissenschaftler glauben an Gott. Also diesen Gegensatz, das kann man sozusagen historisch und feststellen, kann das gar nicht geben. Das hat natürlich auch inhaltliche Gründe, weil Wissenschaft, so hat mal ein Nobelpreisträger gesagt, Sir Peter Medawar, kann keine Aussagen machen über den Sinn des Lebens und warum ich mich so oder so verhalten soll. Was soll Wissenschaft dazu sagen? Der Philosoph Odo Marquardt hat gesagt, es gibt bei jedem Menschen einen Naivitätspegel. Das klingt jetzt nicht so gut. Naivitätspegel, aber wollte er sagen, es gibt zwar Leute, die sagen, ich bin Skeptiker, aber wer skeptisch ist, so Odo Marquardt, der ist auf einer anderen Seite ganz vertrauensselig. Wir können nämlich nicht nur mit Skepsis leben, wir brauchen auch Glauben. Wir brauchen sozusagen, wir haben einen Naivitätspegel, wir brauchen beides. Wer also sagt, ich bin ein skeptischer Mensch, der muss woanders ganz gläubig sein, nach Odo Marquardt. Odo Marquardt war immer in den 80er Jahren so berühmter Philosoph, dass einer seiner Vorträge mal auf der Titelseite der FAZ komplett abgedruckt wurde. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das nochmal in der Geschichte der FAZ passiert ist. Und Odo Marquardt hat gesagt, es geht nicht darum, ob Menschen glauben. Natürlich, jeder glaubt. Die entscheidende Frage ist, was er glaubt, wem er glaubt und wie der Glaube jeweils begründet ist. Das, glaube ich, ein ganz guter Ausgangspunkt, wenn wir über das Thema Glaube und Skepsis nachdenken. Ich habe ja gesagt, ich will das Thema sehr persönlich angehen. Und das mache ich auch ab jetzt. Ich gehe es ganz persönlich an. Und zwar, es ist so, ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus. Ich bin erst als Doktorand der alten Geschichte in München Christ geworden. Es wurde ja schon gesagt, ich bin Althistoriker. Und wie eben schon gesagt wurde, das ist ein Fachbegriff. Also nicht so, dass jeder Historiker irgendwann automatisch zum Althistoriker wird. Sondern es ist ein Fachbegriff. Man versteht unter alter Geschichte die Zeit mit Beginn der Erfindung der Schrift. Seit es Schrift gibt, gibt es alte Geschichte. Das andere nennt man Vor- und Frühgeschichte, wo man also aus zerbrochenen Scherben Dinge versucht zu rekonstruieren. Die Althistoriker versuchen aufgrund von Texten Geschichte zu rekonstruieren. Ich bin Althistoriker. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus. Dass ich überhaupt Christ geworden bin, der Anschluss war schon im Gymnasium. Ich hatte einen Schulfreund, der war Christ. Und der hat gesagt, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Das fand ich wirklich eine verblüffende Mitteilung. Und habe daraufhin angefangen, mich mit dem Neuen Testament zu beschäftigen. Ich habe die anderen gefragt in der Klasse, was sie über ihn denken. Die haben gesagt, ja, der ist Christ, weil seine Eltern auch Christen sind. Und das stimmt, seine Eltern waren auch Christen. Aber er hat sein Christsein nicht mit seinen Eltern begründet, sondern mit der Auferstehung von Jesus. Und das lag doch irgendwo auf einem anderen Kanal. Da habe ich mich damit beschäftigt. Auch später als Student, eben Althistoriker. Ich habe bei dem damals, wenn ich mich mal loben darf, bei dem damals berühmtesten deutschen Althistoriker studiert, der also Handbücher geschrieben hat, nach denen alle, die alte Geschichte studieren, vorgehen mussten, war der berühmteste Althistoriker seiner Zeit. Bei dem habe ich nicht nur studiert, sondern auch promoviert und kann von daher sagen, ich weiß schon, wie Althistoriker zu ihren Ergebnissen kommen. Und mich hat vor allen Dingen die Frage interessiert, was kann ein Althistoriker sagen über die Auferstehung? Kann er überhaupt mal sagen oder liegt das auf einer ganz anderen Ebene? Also wenn man religiös ist, muss man das glauben, als Christ sowieso. Oder kann ein Historiker, das ist ja auch schon Glaube und Wissenschaft, nämlich historische Wissenschaft, kann ein Althistoriker was dazu sagen? Und aufgrund der Prüfung der Texte und Quellen, Historiker arbeiten immer nach Texten und Quellen, und vieler Gespräche mit anderen Althistorikern, bin ich nicht nur zu der Überzeugung gekommen, dass es möglich ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, sondern es ist eigentlich so aus historischen Gründen sogar außerordentlich wahrscheinlich. Das hat mich verblüfft. Und das war für mich der Startpunkt, um Christ zu werden. Dieser ganze Weg ist mir nicht leicht gefallen, weil ich komme aus einem Elternhaus, was mich zur Skepsis erzogen hat. Das war nicht mehr so, wenn im Fernsehen ein Politiker sprach, hat mein Vater immer gesagt, alles gelogen. Wenn meine Mutter gesagt hat, was die Nachbarin gesagt hat, hat mein Vater gesagt, alles gelogen. Wenn Sie in einer Umgebung aufwachsen, wo alles, was man Ihnen erzählt, mit den beiden Worten unterlegt wird, alles gelogen, dann haben Sie gute Aussichten, ein Skeptiker zu werden. Ich bin kein Skeptiker aus philosophischer Überzeugung, sondern das sitzt mir im Blut. Wird man skeptisch und misstrauisch. Ich bin ein misstrauischer Mensch. Bin ich leider immer noch. Also der Weg ist mir nicht leicht gefallen. Aber auf einmal habe ich das erkannt. Wenn ich mich als Historiker damit beschäftige, ist es außerordentlich wahrscheinlich, das haben ja auch andere Althistoriker, die keine Christen haben, bestätigt. Es ist außerordentlich, also rein historisch gesehen, dass er wirklich von den Toten auferstanden ist. Und das hat mich dazu geführt, weil ich dachte, man muss aus der Distanz natürlich sich mit Texten beschäftigen, aber das reicht nicht zum Leben. Wenn man wissen will, ob Jesus lebt, ob wirklich einen Gott gibt, muss man die Distanz auch aufgeben und sich an ihn wenden, um weiterzumachen. Das ist nicht, weil man den Verstand aufgegeben hat, sondern gerade der Verstand führt einen dahin und sagt, jetzt musst du weitermachen, wenn du so weit schon mal gekommen bist mit deinen Gedanken, Argumenten und Überzeugungen. Das hat mich dazu geführt, dass ich damals als Doktorand der alten Geschichte zu dem Jesus gebetet habe, von dem mein Freund mir sagte, er lebt und man kann mit ihm reden, rechnen. Das hat mein Leben eine völlig neue Situation gebracht, eine völlig neue Ebene gebracht. Ich bin dann zu dieser SMD, wo Gerhard Schöps und ich uns kennengelernt haben, bin ich dann hauptamtlich hingegangen, war dann Reisesekretär, habe dann auch geheiratet und bin schon in den 70er Jahren regelmäßig in die DDR gefahren, habe da Vorträge gehalten. Das war mir nicht erlaubt zu tun. Und wenn ich auch bei größeren Veranstaltungen Vorträge gehalten habe, ich stand nie auf dem Zettel, weil ich hatte gar keine Erlaubnis zu reden. Da gab es irgendwelche Redner, die gesprochen haben. Und dann wurde gesagt, also bei größeren Veranstaltungen, wir haben einen Gast, der hat einen weiten Weg hinter sich. Der Weg von West nach Ostdeutschland war sehr weit. Der von Ost nach West war natürlich noch weiter. Aber der von West nach Ost war auch schon ganz schön weit. Und weil er so einen weiten Weg hat, darf er ein etwas längeres Grußwort halten. Und da habe ich Grußworte von 45 Minuten von mir gegeben. Und habe auch bei einer Veranstaltung mit Einverständnis der Veranstalter eine Frage kurz und knapp in 45 Minuten beantwortet. Das ist aber keine Drohung, falls Sie eine Frage an mich haben. Ich würde versuchen, das kürzer zu beantworten. Ja, und dann bin ich, nachdem ich also einige Male schon da war, einmal mit meiner Familie, mit Frau und Kind in die DDR gefahren. Und auf dem Rückweg, wir waren bereits wieder im westlichen Teil Deutschlands, hatten wir einen sehr schweren Verkehrsunfall, den ich als Einziger überlebt habe. Und das ist natürlich, können Sie sich vorstellen, schon ein Schock, wenn ohne Vorwarnung von einem Moment zum anderen die beiden wichtigsten Menschen nicht mehr da sind. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass spätestens dann die Frage entstand, ja, wo ist Gott im Leid? Denn wenn wir von Skepsis sprechen, dann ist es ja so, es gibt intellektuelle Skepsis und es gibt existenzielle Skepsis. Intellektuelle Skepsis, das war das, was mich ursprünglich beschäftigt hat, bevor ich Christ wurde. Also, wie ist das mit der Auferstehung? Hält das einer historischen Prüfung stand oder andere Fragen? Das ist intellektuelle Skepsis und das ist wichtig. Das ist wichtig, sich mit Argumenten zu beschäftigen. Wenn es auch nicht ausreicht, irgendwann, also es gibt keine Liebe und keine Freundschaft außer Distanz. Irgendwann muss man auch einen Weg gehen. Wenn man überzeugt ist, sich mit den Argumenten insoweit beschäftigt zu haben, wie das möglich ist. Manches ist auch argumentativ vielleicht nicht so möglich. Aber dann gibt es die existenzielle Skepsis. Und die existenzielle Skepsis, die ist gerade dann in einer Leidenssituation. In einer Leidenssituation, wenn man sich fragt, ja, wo ist denn Gott? Oder in einer Leidenssituation im Zusammenhang mit Gebet, ja, wo ist denn jetzt Gott im Gebet? Und das ist der zweite Punkt, den ich auch in meinem Leben erfahren habe. Also auf der einen Seite die Frage der intellektuellen Skepsis, auf der anderen Seite der existenziellen Skepsis. Und ich habe mich natürlich sehr viel mit dieser Frage dann beschäftigt, das ist klar, spätestens wenn man so etwas erlebt, stellt man sich die Frage Gott und das Leid und habe da auch einige Hilfen erfahren. Ich selber habe durch ein Wunder diesen Unfall überlebt. Also das ganze Auto war komplett zusammengequetscht. Ich saß hinter der Fahrerin und bin durch das zusammengequetschte unter dem Beifahrersitz gedrängt worden. Habe den Unfall als Einzige überlebt. Also eine wirklich erstaunliche Situation. Aber die Menschen, die mir eben am wichtigsten waren, waren nicht mehr da. Von einem Moment auf den anderen. Und damit musste ich mich dann beschäftigen. Ich will jetzt kein Referat zum Thema Leid halten, will nur ein paar Sätze sagen, was mir geholfen hat. Zunächst mal fand ich es sehr interessant, als ich mich damit beschäftigt habe, dass das deutsche Wort Leid von Lidan abstammt, das heißt aus dem Mittelalterlichen in die Fremde ziehen. Das heißt, wer leidet, hat den Eindruck, die Welt ist nicht so, wie sie sein soll. Das ist nicht meine wahre Heimat, ich bin der Fremde. Lidan, in die Fremde ziehen. Das deutsche Wort Elend kommt eigentlich von Außerlandessein. Also wer im Elend ist, das Gleiche. Ist nicht meine Heimat. Hat den Eindruck, es ist gar nicht meine Heimat. Außerlandes, Elend, außerlandes sein. Am Fuße des Brockens gibt es ein kleines Dorf mit Namen Elend. Ich weiß nicht, wer schon mal da war. Ich war mal da. Also wenn man da hingeht, da hängt am Eingang des Dorfes so eine Plakette. Da steht drauf, dass vor vielen Jahrhunderten Mönche vom Norden in den Süden gezogen sind und sind nur bis zu dem Ort gekommen. Da haben sie gedacht, hier bleiben wir erstmal und nannten den Ort Elend, nämlich außer Landes sein. Das klang nicht so schlimm wie heute. Allerdings muss man, wenn man heute dahin fährt, feststellen, dass das Nachbardorf Sorge heißt. Da sagt man sich also ganz gut, ist es wohl doch nicht ausgegangen mit der Sache. Es gab zu DDR-Zeiten den Witz, dass also ein Reiseführer auf dem Brocken steht und seiner Reisegruppe erklärt, da ist der Westen und da liegen Elend und Sorge. Eine rein geografische Ansage. Ich finde diese deutschen Begriffe deshalb so interessant, weil sie deutlich machen, dass der leidet, das Empfinden hat, das ist nicht meine wahre Welt. Das sollte eigentlich anders sein. Dass das bei uns in der Sprache schon zum Ausdruck kommt. Also was hat mir geholfen? Mir hat natürlich vor allen Dingen geholfen, dass es Leute gab, die mich besucht haben, die mir das Beste gegeben haben, was es überhaupt gibt, nämlich ihre Zeit. Das ist überhaupt das Beste, was man einem anderen Menschen geben kann, seine eigene Zeit. Es hat mir auch geholfen, dass ich an der Beerdigung teilgenommen habe, dass ich da gesehen habe, wie die Särge hinabgelassen wurden. Wir haben ja im Deutschen das schöne Wort Hoffnungen begraben. Und das macht man dann, wenn man das da sieht, weil das ist vielleicht ein bisschen ein steiler Satz, aber ich glaube, am Grab betrauern wir hauptsächlich uns selbst, weil nämlich das, was wir verbunden haben mit den anderen, wird nicht mehr stattfinden. Also das, was wir an Begegnungen, Gesprächen, Projekten mit den anderen irgendwie nur haben wollten, wird nicht mehr kommen. Das ist jetzt zu einem Ende gekommen. Das ist also ein wichtiger Abschied. Bei den Leuten, die mich besucht haben, war übrigens besonders wichtig, dass sie nicht geredet haben. Man muss nicht, wenn man zu einem kommt, der groß Leid erfahren hat, Reden halten. Das muss man nicht. Da gibt schon von Goethe das Wort, man spürt die Absicht und ist verstimmt von den Leuten, die einen trösten wollen. Nein, aber hingehen. Das hat mir sehr geholfen. Und wir hatten das jetzt ganz speziell, aber ich hatte ja gesagt, dass ich das Thema Glaubensskepsis ganz persönlich darstellen will. Wir werden gleich Referate hören, die gleiten dann ins Sachliche ab. Aber ich möchte jetzt nicht ins Sachliche abgleiten, sondern ich möchte also das zunächst noch mal ganz persönlich sagen, was mir geholfen hat. Ich habe damals mir das Losungsbuch geben lassen und wollte mal gucken, was steht dann drin vom Unfalltag bis zum Beerdigungstag. Ich habe mir auch die Sprüche davor und danach angeguckt. Manche wissen das ja, es gibt Losungsbuch, das heißt, da ist, viele Christen lesen das, da ist für jeden Tag ein Wort aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, dann gibt es ein Liedvers oder ein Gebet und viele Christen starten mit einem solchen Wort in den Tag. Die lesen das und gehen damit in den Tag. Und das wollte ich gerne mal lesen. Was war denn da? Und da war tatsächlich am Unfalltag die Gabe Gottes in Jesus Christus ist das ewige Leben. Und da war ein Liedvers, Sterben heißt ans Ziel gelangen. Fand ich schon einigermaßen heavy, wie man neudeutsch sagt. Am nächsten Tag war Psalm 16, mein Los ist mir auf liebliches Land gefallen. Das hat mich deshalb so angesprochen, weil es das Lieblingswort meiner Frau aus dem Alten Testament war. Mein Los ist mir auf liebliches Land gefallen. Und danach Hiob, haben wir Gott für das Gute gedankt, sollten wir das Böse nicht auch aus seiner Hand nehmen. Also Hiob, der ja viel Gutes erlebt hat, das muss man ja mal sagen, auf einmal bricht alles zusammen. Also Zusammenbruch ist noch ein ganz schwacher Ausdruck. Aber er sagt nicht, das hat jetzt mit Gott gar nichts mehr zu tun. Er hat Gott natürlich anders kennengelernt, das war für ihn wichtig. Und das muss ja mindestens, muss man sagen, an ihm vorbei, also mindestens. Und ist dabei geblieben an Gott, das fand ich noch ganz erstaunlich. Und dann der nächste Tag war, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben nichts unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Römer 8, 38 und 39. Und ich bin dankbar, dass ich die Idee hatte, diese Worte da aufzuschlagen, das also im Losungsbuch zu gucken. Bin aber auch dankbar dafür, dass das bei mir angekommen ist, weil das gibt's ja auch, man liest sowas und sagt, okay, kann ja alles stimmen, aber es spricht eigentlich an. Es ist einfach nicht da im Moment. Bei mir war das. Ich habe das gelesen und gesagt, ja, das kann ich nachvollziehen. Und dann ist noch etwas, was für mich auch wichtig war, weil ich bin auch oft gefragt worden, ob mich das nicht bitter gemacht hat, gegen Gott. Zu mir hat mal jemand gesagt, da wirst du Christ, engagierst dich im christlichen Glauben, fährst undercover in die DDR und was macht Gott? Nimm dir Frau und Kind. Hätte es auch einfacher haben können. Also ich bin nicht irgendwie bitter geworden, da hängt auch mit zusammen, das letzte Buch, was meine Frau gelesen hat, bevor wir in die DDR fuhren, war der 7. Band der Narnia-Bücher von C.S. Lewis. Wir haben die auf Englisch gelesen. Sie hat immer die Bücher erst gelesen und mir gesagt, was drinsteht, damit ich sie auch verstehe. Und dann habe ich sie gelesen. Und dann nach dem 7. Band, den hatte ich also nicht auf Deutsch gelesen, den hatte sie gelesen, dann fuhren wir halt. Und da hat sie gesagt, also nach der Lektüre dieses Buches, ich habe keine Angst vor dem Sterben. Man freut sich auf die neue Welt Gottes mit Jesus Christus. Das war keine Todesahnung. Wenn Sie das Buch lesen, Sie müssen allerdings durchhalten bis zu den zwei letzten Kapiteln, dann kann man ahnen, warum man auf solche Gedanken kommen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass mir das natürlich sehr geholfen hat, so etwas zu lesen, so etwas zu im Nachhinein. Ich habe mir dann im Krankenhaus, ich lag da im Sechsbettzimmer, und habe mir dann das vorlesen lassen. Das war damals der einzige Band, den es auf Deutsch gab, habe ich mir da vorlesen lassen. Das war für mich auch eine Hilfe. Das ist jetzt natürlich sehr persönlich, das gebe ich zu. Aber man muss ja was anderes sagen. Leid ist immer ganz persönlich. Und wenn einer denkt, ja, ich verstehe, ich habe auch sowas erlebt, so einfach ist es nicht. Es ist immer ganz persönlich, weil wir selber alle ganz persönlich und unterschiedlich sind. Aber trotzdem, das ist das, was möchte ich das sagen, weil es geht ja um das Thema Glaube und Skepsis und eben die Frage der existenziellen Skepsis, die bei mir natürlich in einer ganz besonderen Weise zusammenhängt mit dieser Situation des Unfalls und des Verlustes der Familie. Das war etwas, was natürlich mich in einer besonderen Weise angesprochen hat. Einmal diese Bibelverse und dann auch als zweites das Wissen darum, dass sie ausgerechnet dieses Buch gelesen hat und was ihr das gesagt hat. Das war, das ist jetzt extrem subjektiv, das gebe ich zu, und es wird bei keinem, falls irgendwas Ähnliches sein wird, genauso sein. Eine Schülerin von Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie, Elisabeth Lukas, wurde nach dem Tode ihres Mannes gefragt, was sie nun so jetzt zu sagen hat nach dem Tod ihres Mannes. Sie hat zwei, wie ich finde, sehr gute Sätze gesagt. Sie hat gesagt, der Tod ändert nichts an der Qualität und der Quantität meiner 44-jährigen Ehe. Das stimmt. Der Tod ändert nichts an der Qualität und Quantität meiner 44-jährigen Ehe. Das heißt, diese Ehe oder überhaupt meine ganze Vergangenheit gehört zu mir. Die kann mir niemand mehr nehmen. Meine Vergangenheit kann mir niemand. Das habe ich erlebt. Ich habe bestimmte Dinge erlebt. Die kann mir kein Mensch mehr nehmen. Das gehört zu mir. Und dann hast du noch was Zweites gesagt. Ich habe seit dem Verlust meines Mannes habe ich zwei Gesellen, die mich begleiten. Der eine sagt zu mir, du hast etwas sehr Wertvolles verloren. Das macht mich traurig. Der andere sagt zu mir, du hast etwas sehr Wertvolles gehabt. Das macht mich dankbar. Wir haben in unserem ganzen Leben es immer damit zu tun, dass wir etwas Wertvolles verlieren. Aber man kann nur etwas Wertvolles verlieren, wenn man es auch gehabt hat. Aber auf der anderen Seite haben wir auch was Wertvolles gehabt. Die Traurigkeit, die Dankbarkeit. Beides gehört zu unserem Leben. Und das wird auch bleiben, wenn wir uns mit der existenziellen Skepsis beschäftigen. Zwischen Glaube und Skepsis. Ich hatte ja eingangs gesagt, ohne Glauben kann niemand leben. Ich hatte Odo Marquardt zitiert, die Frage ist nicht mit seinem Naivitätspegel. Er sagte, so wie es den Satz von der Erhaltung der Energie in der Physik gibt, gibt es den Ersatz von der Erhaltung der Naivität beim Menschen. Die Frage ist nicht, ob wir glauben oder Skeptiker sind. Natürlich glauben wir. Jeder glaubt etwas. Jeder hat bestimmte Dinge, auf die er sich verlässt. Die Frage ist, was glaubt er, wem glaubt er? Wobei wem, das klingt personal, ist es auch meistens, aber können auch Institutionen sein, wie etwa der Wissenschaft oder wem auch immer. Wem glaubt er und wie gut ist der Glaube begründet? Und das sind ja auch Fragen, mit denen wir uns heute an diesem Tage beschäftigen wollen. Ich hatte dann die These von Richard Dawkins aus seinem Gespräch mit John Lennox hier dargestellt. Glaube, wobei er eben meinte, Glaube an Gott und Wissenschaft sind blind, Wissenschaft beruht auf Belegen. Und hatte gesagt, die Gegenthese, die ich formulieren möchte, heißt, ja, es gibt blinden Glauben, aber der christliche Glaube ist nicht blind. Der christliche Glaube ist nicht blind, sondern beruht auf historischen Belegen und auf persönlichen Erfahrungen. Und ich habe eben etwas über meine persönlichen Erfahrungen erzählt im Zusammenhang mit dem Unfalltod meiner Familie. Und ich möchte schließen, indem ich einige Sätze sage, was mir geholfen hat, die intellektuelle Skepsis zu überwinden in Bezug auf die Auferstehung. Ich hatte ja gesagt, dass ich als Althistoriker damit mich beschäftigt habe. Ich möchte dazu jetzt zum Abschluss noch ein paar Sätze sagen. Zunächst mal ist es so, Althistoriker führen einen Indizienprozess. Und Indizien müssen bewertet werden. Und Menschen bewerten Indizien unterschiedlich. Das sieht man vor Gericht auch manchmal. Es gibt manchmal einen Gerichtsprozess, der vor zwei Instanzen durchgeführt wird. Und obwohl es kein neues Indiz gibt, kann es sein, dass die nächste Instanz ein anderes Urteil fällt, weil sie die Indizien anders bewertet. Und dass Menschen Indizien anders bewerten, hängt damit zusammen oder kann damit zusammenhängen, dass es unterschiedliche Lebenserfahrungen gibt, unterschiedliche Berufserfahrungen. Aber manchmal kann es auch damit zusammenhängen, dass es unterschiedliche Weltanschauungen gibt. Und das ist bei dem Thema, was mir so zentral war für mein eigenes Leben zum Thema der Auferstehung aus der Sicht eines Historikers, der entscheidende Punkt. Im Neuen Testament heißt es nämlich, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und wenn ich jetzt aufgrund meiner Weltanschauung als Historiker gar nicht glaube, dass es überhaupt einen Gott gibt, kann ich mit dieser Aussage nichts anfangen. Nur wenn ich, und dann würde ich das, was man als Indiz darstellt, irgendwie anders erklären. Wie gesagt, die Historiker führen Indizienprozesse, gehen von Quellen, Texten, Indizien aus. Aber wenn ich die Offenheit habe, es könnte einen Gott geben, oder wenn ich sogar überzeugt bin davon, es gibt einen Gott, habe ich einen ganz anderen Zugang zu den Fragen der Indizien. Und die Indizien, mit denen sich die Historiker zu beschäftigen haben, zusammen mit der Auferstehung, sind das leere Grab, was in allen Evangelien berichtet wird, die Begegnungen mit dem Auferstandenen, was auch in allen Evangelien berichtet wird, und die Berichte über die Veränderungen im Leben der Jünger. Und gerade das Dritte ist das, was Historiker am meisten bewegt, die Veränderung im Leben der Jünger. Weil wenn Menschen sich ganz außerordentlich verändern in ihrem Leben, muss man sich immer die Frage stellen, warum machen die das? Was ist der Grund, dass sie sich so entscheidend verändert haben? Und das musste man auch bei den Jüngern sich fragen. Warum sind die in die Welt gezogen und haben die Auferstehung von Jesus und die Vergebung der Sünden durch diese Auferstehung verkündigt? Warum haben sie das gemacht? Wurden ja dann nicht nur verspottet, sondern sogar verfolgt oder sogar getötet. Es gibt immer Leute, die für was sterben, was sie für wahr halten, was aber nicht stimmt. Aber dass Leute für was in den Tod gehen, von dem sie wissen, dass es nicht stimmt, das dürfte sehr selten sein. Und Petrus sagt ja in der Apostelgeschichte, wir verkündigen euch das, was wir selber erlebt haben. Der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott von den Toten auferweckt. Und das sozusagen das Dritte, die Veränderung im Leben der Jünger, das ist das, was ich so herausgefunden habe, was für viele der Historiker, die keine Christen sind, eigentlich das stärkste Indiz ist. Weil wenn sich ganze Gruppen verändern, ist immer die Frage, was ist eigentlich der Grund für diese Veränderung? Und das waren diese drei Punkte, die mich dazu geführt haben, zu sagen, die Indizienlage ist eigentlich ziemlich gut und ich selber halte es wirklich für möglich, dass es einen Gott gibt. Also ich war nicht davon überzeugt, dass es einen Gott gibt. Aber ich hatte schon Probleme mit der Frage, ist es wirklich vorstellbar, dass das Universum so wie es ist, einfach nur das Produkt geistloser Materie ist? Oder ist es nicht doch viel plausibler zu denken, da steckt eine schöpferische Intelligenz dahinter? Also ich finde das andere auch einen enormen Glaubensschritt zu denken, sozusagen geistlose Materie schafft so ein Universum, schafft so Leute wie uns. Das ist einfach unglaublich, das denken zu sollen. Der Philosoph Robert Spemann hat mal geschrieben, es ist eine Zumutung ans Denken, mir zuzumuten, dass das wäre alles Zufall. Kein Geist dahinter, keine Schöpfung, nichts. Wenn ich davon ausgehe, es einen Gott gebe, gehe ich davon aus, dass diese Welt einen Grund hat. Das hat mich dazu geführt, meine intellektuelle Skepsis zu überwinden. Und das ist das, was ich Ihnen darstellen wollte. Es gibt intellektuelle Skepsis und existenzielle Skepsis. Die intellektuelle Skepsis ist das, womit wir uns oft beschäftigen. Die existenzielle Skepsis ist natürlich das, was uns mehr bedrängt, das ist klar. Da geht es um unsere Existenz. Und wir fragen, ja, wo ist Gott? Und ich habe diese beiden Bereiche am stärksten erlebt in meiner Frage als Nicht-Christ über die Auferstehung von Jesus und in meiner Frage als Christ nach dem Unfalltod meiner Familie. Und ich brauchte für beides in meinem Leben eine Antwort und ich wollte Ihnen heute Morgen darstellen, welche Antwort ich auf diese beiden Fragen, die für mein Leben fundamental waren, gefunden habe. Ich bin außerordentlich dankbar für mein Leben und freue mich, dass ich heute das hier in Heimsheim Ihnen vortragen konnte. Dankeschön.
Das wird stehen bleiben.
Also vielen Dank für den Vortrag. Ich bin sehr froh, dass ich heute Morgen hier bin und möchte mich ganz außerordentlich bedanken, was Sie uns gesagt haben. Meine Frage ist jetzt gerade aber, Sie haben erzählt, wie man durch Nachdenken und Beobachten der Schöpfung zu dem Schluss kommen kann, es muss einen Gott geben. Das ist so, wie ich das im Römerbrief kenne, wie Paulus das auch sagt, durch Beobachten der Schöpfung kann man einen Gott erkennen. Auch durch Lesen und Studieren von Texten können Sie zum Schluss kommen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Aber den nächsten Schritt, von dem Sie uns berichtet haben, der Ihnen in dieser schwierigsten Lebenssituation geholfen hat, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben, den im Gebet als Herrn anzusprechen, ist es auch möglich, das durch eine eigene Überlegung zu diesem Weg zu kommen? Oder brauchst dazu nicht die andere Seite, dass Gott Sie irgendwann mal gezogen hat, dass ein Heiliger Geist gewirkt hat, dass Sie... Ist es auch aus Ihrer Sicht so durch Nachdenken für jeden Menschen möglich, so eine Beziehung zu gewinnen?
Ja, was ist jetzt genau die Frage? Also,
Also mir hat ein Stück jetzt, ist für mich jetzt offen, würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, dass alle drei Schritte, Erkenntnisschritte durch Nachdenken möglich sind? Oder braucht es ab einer bestimmten Stufe der Gottesoffenbarung, Gottesgeist, der Sie angesprochen und angeregt hat, praktisch zu erkennen, sie sind ein schuldiger Mensch, sie brauchen Vergebung, sie brauchen den Kreuzestod für ihr Leben. Diese Punkte, meine ich, da brauchst du doch ein bisschen mehr als eigenes Überlegen.
Also was ich dargestellt habe, war sozusagen die rationale Seite meines Weges zu Jesus Christus. Aber es gibt auch eine andere Seite, das kann ich schon sagen. Ausschlaggebend für mich, ich habe mich mit diesen Argumenten beschäftigt für die Auferstehung, war der Meinung eigentlich, also wenn ich jetzt rein als Historiker vorgehe, was mir auch andere Historiker, die keine Christen waren, bestätigt haben, eigentlich muss er auferstanden. Also nachdem, wenn wir so vorgehen, wie wir normalerweise vorgehen. Wenn nicht das, die Sache selber so ungewöhnlich wäre, aber das ist ja keine historische Frage. Sondern wenn wir einfach so vorgehen, sozusagen methodisch, handwerklich, wie Historiker vorgehen, dann aber kann es natürlich dabei nicht bleiben. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie soll es weitergehen? Und bin ich in der Bibel auf ein Wort gestoßen, wo Jesus sagt, Johannes 7,17, wenn ihr wissen wollt, ob das, was ich sage, von Gott ist, dann werdet ihr es herausfinden, wenn ihr den Willen Gottes tun wollt. Das ist jetzt mehr als etwas aus der Distanz argumentativ zu betrachten. So wichtig das ist, aus der Distanz. Also sich mit Argumenten zu beschäftigen, ist immer aus der Distanz. Ist ja klar, man hat Argumente, sagt, ach, der spricht dafür oder dagegen. Also das ist immer eine distanzierte Sache. Unser Leben gelingt aber nicht nur aus der Distanz. Und Johannes 7,17, da war sozusagen die Einladung von Jesus zu sagen, wenn du den Willen Gottes tun willst, wirst du es rauskriegen. Dann habe ich mir erstens gesagt, also ich will es rausfinden. Also immerhin, so weit war ich gekommen. Und zweitens natürlich die schwierige Frage, was heißt Wille Gottes? Und da hatte ich damals den Eindruck, nachdem, was ich so wusste, was ich in der Bibel gelesen hatte oder was ich in Gesprächen mit Christen herausgefunden habe, dass der Wille Gottes vielleicht sich in drei Punkten darstellen lässt. Nämlich einmal, dass man in der Bibel liest, wer er ist, was er da über sich sozusagen dargestellt hat. Das Zweite, dass man sich im Gebet an Gott wendet, wobei das ja ein Gespräch ist mit dem, der mich geschaffen hat. Also Gebet ist ja, dass ich als Person mich der Person zuwende, die mich durch und durch kennt, weil sie mich geschaffen hat. Das ist da offen, das ist auch eine Offenbarung von mir Gott gegenüber. Und das Dritte, was mir da aufging, war, dass ich mich einer christlichen Gemeinschaft anschließen sollte. Also das waren die Dinge, die ich aufgrund meiner Kenntnis jetzt des christlichen Glaubens verstanden hatte. Und das Dritte ist eigentlich das, was mir am schwersten gefallen ist mit der Gemeinschaft. Das merkt man mir jetzt nicht so an. Ich bin ein außerordentlich schweigsamer Mensch eigentlich. Ja. Aber ich bin gebeten worden, was zu sagen, deshalb rede ich hier ununterbrochen. Aber eigentlich bin ich ein absolut schweigsamer Mensch und dachte auch früher, wenn man zu dritt war, die beiden anderen können sich ja ohne mich gut unterhalten, was immer stimmt. Also die kann sich immer gut ohne mich unterhalten. Das ist mir am schwersten gefallen. Das war der dritte Punkt. Der ist natürlich, den habe ich versucht umzusetzen. Und jetzt kommt noch was. Also ich sage jetzt mal, das ist nicht der richtige Gegensatz, rational und irrational. Also ich habe am nächsten, also ein oder zwei Tage, nachdem ich gesagt habe, ich will es wissen und will nach Johannes 7,17, soweit ich das verstanden habe, lebe, habe ich im Neuen Testament gelesen. Und da bin ich, warum auch immer, zu der Stelle gekommen, in Römer 5, 1 bis 5, da heißt es ja, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Das habe ich da gelesen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, ist mir der Heilige Geist gegeben? Also woher weiß ich das? Und dann, das war also ein Sonntagnachmittag, ich lese das und dann, und das ist jetzt nicht mehr rational, würde ich jetzt mal sagen, als ich das gelesen habe, hatte ich auf einmal die innere Überzeugung, das stimmt. Du hast den Heiligen, und da habe ich dafür gedankt. Und habe gesagt, so ist es. Das war der Start. Das wäre sozusagen, das war die Implementierung, könnte man sagen. Also das eine war das, was ich gemacht habe. Und dann stieß ich auf diesen Punkt mit dieser Frage. Und es war wirklich so, in dem Moment, wo ich das gelesen habe, war ich davon überzeugt, so ist es. Jetzt kommt noch eine kleine Geschichte. Also ich könnte viele Geschichten erzählen, wie Sie sich denken können. Sind nicht alle lustig, aber die war jetzt wirklich lustig. Während ich da sitze, war ein Sonntagnachmittag, klopft es an der Tür und ich hatte ganz vergessen, ich war also erst am Tag vorher Christ geworden, dass ich mich verabredet hatte mit einem, ich wohne im Studentenwohnheim und der wollte mit mir an dem Abend zu seinen Freunden in einer schlagenden Verbindung gehen. Und hatte das ganz vergessen. Dann klopfte der und sagt, ja, wir wollen doch los. Oh, ja. Und dann sind wir also, wir wohnen im fünften Stock, sind wir in den Fahrstuhl gestiegen, der drückt drauf auf den Knopf nach unten. Und da sagt er zu mir, du siehst so glücklich aus, hast du die Frau deines Lebens gefunden? Habe ich gesagt, nein. Hast du im Lotto gewonnen? Nein. Hast du das ewige Leben gefunden? Habe ich ja gesagt und habe einen Luftschwung gemacht. Und da stand der Aufzug. Wir mussten den Alarmknopf. Man könnte jetzt sagen, eine ideale missionarische Situation, aber wir. Also wir standen zwischen, das war das Problem, wir standen nicht nur, sondern zwischen zwei Stockwerken. Also wir konnten nicht einfach die Tür aufmachen und aussteigen und so. Also ich glaube, vielleicht ist das so etwas, was ich beisteuern kann zu Ihrer Frage. Also es ist natürlich nicht nur, also ich habe jetzt eigentlich meinen Weg dargestellt, aber natürlich gibt es auch den Weg von Gott zu uns. Es gibt nicht nur meinen Weg zu Gott, sondern noch in besonderer Weise den Weg Gottes zu mir.
Die Frage war praktisch, kann der Mensch durch Denken allein Gottes Wesen erkennen? Und die Antwort ist, Denken kann uns auf die Spur führen, aber wir brauchen die Mitteilung Gottes. Wir brauchen die Offenbarung, wie es gesagt worden ist. Denken allein reicht nicht, sondern Gott muss sich uns offenbaren durch sein Wort und durch den Heiligen Geist.
Zu dem Statement mit, dass die Historiker die Veränderung der Jünger als stärkstes Indiz für die Auferstehung sehen. Was sind denn da gute Gegenthesen, warum das stattfinden kann, obwohl Jesus nicht auferstanden ist? Also was sind die Gegenthesen der Historiker, die aus ihrer Meinung tatsächlich stichhaltig sind?
Also die Gegenthesen der Historiker, mit denen ich gesprochen habe oder soweit ich so etwas gelesen habe, die hängen natürlich, also ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe also mit einem gesprochen, immerhin Professor der alten Geschichte. Zu dem habe ich gesagt, was würden Sie machen oder was würden wir machen, wenn wir aus der Antike einen Brief hätten von einer Person A an eine Person B über ein Ereignis C, das D-Zeugen gesehen haben, von denen E-Zeugen jetzt noch leben. Daraufhin hat er zu mir gesagt, das ist 1. Korinther 15. Habe ich gesagt, ja, das ist 1. Korinther 15. Und dann hat er gesagt, ja, also als Historiker müsste ich natürlich sagen, das hat stattgefunden. Weil was Besseres gibt's ja gar nicht. Also da die Stelle 1. Korinther 15, wo Paulus auf die Zeugen aufsieht. Man nennt das den Anfang dieser Aufzählung 3-5, nennt man als das älteste Glaubensbekenntnis. Also er ist gestorben nach den Schriften, er wurde begraben, er ist auferweckt am dritten Tage nach den Schriften und er ist gesehen worden. Und dann wird als ersten Petrus genannt, wird Jakobus genannt. Und dann steht da drin auch mehr als 500 Brüdern auf einmal, die meisten leben jetzt noch. Also auf diesen Satz habe ich mich bezogen in meiner konstruierten Fragestellung. Und normalerweise würden Althistoriker sagen, wenn wir einen Brief aus der Antike haben, wo einer über ein Ereignis schreibt und sagt, 25 Jahre nach dem Ereignis, also der Korintherbrief ist ungefähr 55 geschrieben, den Tod Jesu setzt man ungefähr im Jahr 30 an, dann sind ungefähr 25 Jahre. Wenn einer 25 Jahre nach dem Ereignis schreibt, das haben damals diese Ereignisse, haben 500 Leute gesehen, die meisten leben jetzt noch. Ist klar, nicht mehr alle. In 25 Jahren stirbt auch der ein oder andere. Normalerweise würden die Historiker sagen, ja super, das Ereignis hat stattgefunden, der beruft sich ja ausdrücklich auf Zeugen, von denen die meisten jetzt noch leben. Und der interessante Punkt ist nämlich noch der, in dieser Stelle will Paulus gar nicht einen historischen Beweis für die Auferstehung führen, sondern er will die Gemeinde nur an etwas erinnern, was sie ja schon längst weiß. Denn die Auferstehung war gar nicht strittig, die Auferstehung von Jesus, auf die Paulus da reagiert in 1. Korinther 15. Strittig war die Frage, gibt es eine allgemeine Auferstehung für jeden Christen? Und da sagt Paulus, ja, wie kann es dann sein, dass ihr bezweifelt, dass es eine Auferstehung der Toten gibt, wo doch Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Also es ist noch nicht mal, dass er den Beweis führen will. Aber jetzt kommt, was dieser Professor, es war in seiner Wohnung, war in seiner Privatwohnung. Dann sagt er zu mir, es ist allerdings so, wenn das stimmt, dann stimmt noch mehr. Also man muss sich auch klar, also er hat gesagt, dann müsste ich mein Leben ändern und das will ich nicht. Das hat er mir gesagt. Und dann noch, bevor ich was sagen konnte, hat er gesagt, ich weiß, dass ich mehr bekomme, als ich gebe. Also es ist ja, um auch vielleicht noch zu der ersten Frage zurückzukommen, ja auch nicht nur so, dass alles rein rational ist, sozusagen 3 und 3 sind 6, also machen wir jetzt das oder das. So einfach ist das Leben ja nicht. Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, wer die Auferstehung ablehnt, weil er sagt, es gibt keine Wunder, der lehnt sie nicht aus historischen Gründen ab. Historisch ist nämlich die Frage, was sind die Texte, was sind die Quellen, was sagen sie aus, wie glaubwürdig sind die Zeugen? Das sind die ganzen Fragestellungen, mit denen Historiker an Ereignisse rangehen. Und dass es Widersprüche gibt, das ist für die Historiker nicht das Problem. Widersprüche gibt es überall, vor Gericht auch. Ich habe mich meinen ganzen Tag im Münchner Justizpalast hingesetzt und habe mir ein Gerichtsverfahren nach dem anderen über Unfallgerichte angeguckt. Da gab es immer wieder widersprechende Augenzeugen. Aber kein Richter hat gesagt, oh, ihr widersprecht, es gab überhaupt keinen Unfall. Nee, sondern also es gibt Widersprüche, jetzt müssen wir versuchen zu rekonstruieren. Das machen Historiker auch. Bei Widersprüchen sagt man erstens, wo stimmen alle überein? Da haben wir schon mal was. Und zweitens, sind die Widersprüche, oder drücken wir es freundlicher aus, Differenzen, sind die im Kern oder im Detail? Das sind praktisch die Fragen. Und das sind historische Fragen. Aber etwas abzulehnen, weil man sagt, das wäre ja ein Wunder, das ist eine weltanschauliche Aussage. Das muss man sich, da schreiben auch Historiker. Es gibt Historiker, die sagen, die Auferstehung wird abgelehnt, nicht aus historischen, also sondern was ist das Handwerk eines Historikers, sondern aus Weltanschauung. Ich bin einfach nicht in der Lage zu glauben, dass es einen Gott gibt. Okay, das ist eine weltanschauliche Frage. Aber keine historische. Die meisten Althistoriker, kaum ein Althistoriker beschäftigt sich ernsthaft mit dem Neuen Testament. Das muss man auch sagen. Schriftlich gibt es, glaube ich, in den letzten 100 Jahren überhaupt nur zwei Althistoriker, die sich ernsthaft mit der Apostelgeschichte beschäftigt haben, mit der Frage, ist die Apostelgeschichte historisch glaubwürdig? Zum Beispiel der Bengtsson, bei dem ich da studiert habe, der kannte natürlich das Neue Testament, war sogar auch von der Auferstehung überzeugt, wie er mir sagte, aber er hat sich mit so theologischen Fragen nicht beschäftigt, dann kam irgendein Problem, da hat er gesagt, naja, da gibt es ja die gleich zwei Fakultäten, die werden da schon rauskriegen können. Aber das ist, da macht man sich zu leicht. Weil mir ist aufgefallen, Historiker gehen ganz anders an, mit Texten und Ähnlichem um. Das hat mich, als ich noch kein Christ war, habe ich von Vorlesungen an der Evangelischen Fakultät in München gehört. Und war völlig verblüfft, wie die mit den Texten umgehen. So geht kein Historiker mit den Texten um. Also es sind ja auch, die Althistoriker haben es ja auch zu tun mit Texten aus dem 1. und 2. Jahrhundert, wie die Theologen jetzt im Falle des Christentums. Das ist ja genau die gleiche Zeit. Das ist ja die Zeit der alten Geschichte. Also, das sind jetzt nur, Sie hatten ja gefragt, was sind die Einwände? Das ist jetzt nur mal eine Sache, von der ich aber glaube, die ist nicht untypisch. Dass man sich entweder nicht damit beschäftigt oder sagt, das ist mir, also ich, das würde mein Leben betreffen. Das ist ja auch eine ganz andere Frage, ob jetzt Cäsar nördlich oder südlich von anderen nach über den Rhein gegangen ist. Das ist ja völlig uninteressant. Außer für eine Doktorarbeit. Also völlig uninteressant. Ja. Aber ob Jesus von den Toten auferstanden ist, da weiß jeder, ja gut, er ist von den Toten auferstanden, sowas machen wir als nächstes. Das kann es nicht sein. Also das kann man immer in dem Neuen Testament auch erkennen. In dem Moment, wo jemand davon überzeugt ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann geht er auch einen anderen Weg. Man kann nicht sagen, ja, er ist von den Toten auferstanden, aber eigentlich ist das völlig uninteressant. Wir müssen uns mit ganz anderen Dingen beschäftigen. Dann weiß jeder, es hat was stattgefunden, das hat größere Auswirkungen, als nur einfach zu sagen, ja, so war es wohl. So würde ich sagen, das ist wahrscheinlich so eines der Probleme.
Sie haben gesagt, Historiker führen Indizienprozesse. Und dann haben Sie auch gesagt, wer glaubt, interpretiert Indizien anders als Nichtgläubige. Meine erste Frage wäre, begründen Sie da nicht den Glauben, indem Sie voraussetzen, man muss glauben, um die Glaubensbegründigung zu glauben? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, Indizienprozesse können natürlich auch zu Fehlurteilen führen. Wie ist man sicher, dass die christliche Interpretation kein Fehlurteil ist?
Ja, also erstens, Historiker wie Juristen arbeiten nach Indizienprozessen. Das heißt, die Wissenschaft, mit der die Historiker vergleichbar sind, sind die Juristen, nicht die Naturwissenschaftler. Das, was sie in den Geschichtsbüchern vorfinden, sind Rekonstruktionen vergangener Ereignisse aufgrund eines Indizienprozesses. Und Indizien müssen bewertet werden, werden unterschiedlich bewertet. Zur ersten Frage, ich hatte gesagt, es ist ein entscheidender Unterschied, wenn ich mich, also ich hatte die Frage gestellt, wie kommt es eigentlich, dass es unterschiedliche Urteile gibt, auch vor Gericht. Es gibt ja wirklich unterschiedliche Urteile, ohne dass es neue Indizien gibt. Und das hängt vor Gericht in der Regel halt damit zusammen, dass die Leute Indizien anders bewerten. Warum sie Dinge anders bewerten, das ist ihre Rechtsauffassung oder weil sie eine bestimmte Lebens- oder Berufserfahrung haben. Aber es kann auch vorkommen, und das gilt gerade jetzt in der Frage, die wir jetzt hier gerade verhandeln, dass es weltanschauliche Gründe gibt, warum man etwas anders bewertet. Und da ist eben die Gottesfrage von Bedeutung. Ich hatte jetzt nicht gesagt, dass man die Indizien des Neuen Testaments nur richtig bewerten kann, wenn man sozusagen den Glauben schon mitbringt. Das wäre ja das Problem, was Sie da wahrscheinlich sehen. Sondern ich hatte gesagt, es macht natürlich einen Unterschied, wenn ich sage, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Aber wenn ich sage, es gibt keinen Gott, oder ob ich sage, es könnte einen geben, oder sogar davon überzeugt, dass es einen gibt. Und meiner Meinung nach haben nur die Gruppen 2 und 3 die Offenheit, sich mit diesen Indizien zu beschäftigen. Also die erste Gruppe lehnt aus weltanschaulichen Gründen es überhaupt ab, sich mit den Indizien zu beschäftigen, weil sie sagt, die Kernaussage heißt, Gott hat ihn auferweckt. Ich glaube aber nicht, dass es einen Gott gibt. Das heißt, ich brauche auf die Indizien, die sehen die Leute ja auch, also die Veränderung im Leben der Jünger oder 1. Korinther 15, die sehen die Historiker auch. Aber sie bewerten das nicht als ein Indiz auf die Auferstehung hin, sondern sie sagen, da hängt ja Gott mit zusammen, das kann gar nicht sein, also muss ich die Indizien anders bewerten. Also mir ging es darum, nicht zu sagen, nur sozusagen nur der Christ, der Gläubige kann jetzt die Indizien richtig bewerten, sondern mir ging es darum zu sagen, die Indizien kann man überhaupt nur in dieser Frage, wo Gott ins Spiel gebracht wird, richtig bewerten, wenn man die Offenheit hat, dass es einen Gott gibt. Wenn man die nicht hat, das ist eine weltanschauliche Frage, dann kann man darüber diskutieren, wie plausibel ist es, davon auszugehen, dass es einen Gott gibt, oder wie plausibel ist es, davon auszugehen, dass es keinen Gott gibt. Die Frage kann man sich stellen, wie etwa mit dem Universum oder was man auch immer da an sonstigen Gründen nennen. Das ist also praktisch dann die Frage, die Gottesfrage, die man da stellen muss.
Die zweite Frage war ja noch, wie kann man sich sicher sein, dass die eigene Interpretation jetzt stimmt und man nicht eine falsche nimmt? Oder wie sicher kann man sich sein? Das ist vielleicht auch.
Also ich könnte zunächst mal ganz brutal antworten, man kann sich nie sicher sein. Es gibt in dieser Welt nichts, außer dass der Tod sicher ist. Wüsste ich nicht, sondern wir haben praktisch Gewissheiten, in denen wir leben, auch feste Überzeugungen. Und es ist auch so, dass es feste Überzeugungen gibt, von denen wir wirklich fest überzeugt sind, obwohl die nicht beweisbar sind. Also in dem Sinne eines Beweis, den gibt es ja gar nicht. Also etwas, wo man sagt, das ist absolut sicher. Gut, man sagt, man von Rindfleisch macht eine gute Rindfleischsuppe. Ja, ist schon recht. Aber das sind alles so Sprüche, die jetzt mit dem Leben, mit dem ich es tun habe, es bleibt immer ein Rest des Unsicheren. Also jedenfalls argumentativ auf jeden Fall. Auf beiden Seiten. Also Dawkins, der ja ganz entschieden der Meinung ist, dass es keinen Gott gibt, wurde mal also in Deutschland gefragt, wie sicher ist es denn, dass es keinen Gott gibt? Da hat er gesagt, zu 98,5%. Das ist schon mal schön. Was er nicht hätte sagen können als Wissenschaftler, wäre 100%. Weil das kann er nicht sagen. Das kann keiner sagen. Das ist ja das Problem. Also auch auf der Atheistenseite. Sondern man kann nur sagen, ich bin der Meinung, dass mehr dafür spricht, dass es einen Gott gibt. Oder eben, ich bin der Meinung, dass es keinen gibt. Und da muss man über diese Dinge reden. Also die sozusagen der Unsicherheitsfaktor, da würde ich sagen, der bleibt. Bei mir ist es natürlich so, ich bin jetzt viele Jahrzehnte Christ und habe einiges erlebt. Und natürlich nicht nur diese intellektuelle Sache, die ja nicht unwichtig ist, sondern für mich ist natürlich ganz zentral die existenzielle Seite meines Lebens nach dem Unfalltod. Und ich bin damit habe ich ja auch geschlossen, ich bin außerordentlich dankbar, wenn ich über mein Leben nachdenke. Und da sage ich als Christ, wie Gott mein Leben geführt hat, bin ich außerordentlich dankbar. Und zwar mein Leben geführt hat als jemand, der eigentlich nicht nur Jahre gebraucht hat, bis er Christ geworden ist, sondern der sogar mehr oder weniger heftig auch mit anderen Christen und gegen Christen auch öffentlich, mehr oder weniger öffentlich gestritten hat, ob es überhaupt einen Gott gibt. Und ich bin außerordentlich dankbar dafür, dass Gott mit seiner Liebe mich geradezu überschüttet hat in meinem Leben, was er nicht hätte tun müssen. Also hätte nicht machen. Also ich bin total begeistert und bin wirklich jeden Morgen wache ich dankbar auf. Aber dadurch habe ich es leicht. Ich bin so alt, ich kann jetzt dankbar zurückblicken. Früher hat mich natürlich auch manchmal mich im Bett rumgedreht und habe gesagt, warum mache ich eigentlich dies und das? Also ich will jetzt mein Leben nicht idealisieren. Aber ich sage sogar manchmal zu Gott im Gebet, es kann sein, dass ich irgendwann mal aufgrund von Schmerzen oder Demenz dir nicht mehr danken kann. Aber jetzt kann ich's.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glauben und Wissenschaft. Vielen Dank.